ARD. Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Und hier ist das Freitagsbücherfutter. Hallo dazu, sagt Katrin Schumacher. Ich habe hier drei Bücher, die uns in dieser Woche aufgefallen sind. Sehr unterschiedliche Bücher. Ein psychologisch irritierender Tauchgang aus Österreich. Ein Krimi, der an der See spielt und in den Bergen entstanden ist. Und erstmal ein einigermaßen erschütterndes Buch aus Frankreich. Didier Eribon, eine Arbeiterin. Der Autor gehört zu den wichtigen Intellektuellen in Frankreich. 1953 ist er in Reims geboren, studierte Philosophie und Soziologie in Paris und machte sich bereits 1989 einen Namen mit einer Biografie über Michel Foucault. Einem großen Publikum, auch außerhalb Frankreichs, wurde er bekannt mit seinem Erinnerungsbuch »Rückkehr nach Reims«, indem er über seine Herkunft aus dem Arbeitermilieu schrieb und die Frage stellte, warum die einst so ruhmreiche Arbeiterklasse immer mehr an Bedeutung verloren hat und politisch nach rechts gerückt ist. 14 Jahre nach Rückkehr nach Reims erzählt Didier Eribon erneut eine große Gesellschaftsfrage entlang der eigenen Geschichte. In »Eine Arbeiterin« geht es um seine Mutter, die nach einem harten Leben als Fabrikarbeiterin und einer kleinen Rente von ihren Söhnen schließlich in ein Altersheim gebracht wird. Sehr persönlich, sehr wütend schreibt Eribon über den Umgang der französischen Gesellschaft mit ihren schwächsten Mitgliedern. Judith Heidkamp stellt das Buch vor.
Ma mère me laissait des messages la nuit sur mon répondeur en me disant on me maltraite ici, je suis malheureuse, je ne sais pas ce que je leur ai fait, pourquoi.
Am Anfang des Buchs standen Anrufe seiner Mutter aus dem Altenheim, so erzählt Eribon im französischen Fernsehen. Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Ich werde misshandelt, was habe ich getan? Die verbieten mir zu duschen.
Du wirst sehen, alles wird gut. Ein Auszug aus einem Brevier für Söhne und Töchter, die gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, während das Leben ihrer Mutter oder ihres Vaters in den Grundfesten erschüttert wird.
Denn die Wahrheit ist, Pflegeheim, das ist die letzte Station. Alleine kommt sie nicht mehr zurecht, dennoch wehrt die Mutter sich mit aller Macht gegen die neuen Lebensumstände, die eben nicht gut werden, die ganz objektiv mit weniger Selbstbestimmung, weniger Freiheit und noch weniger Hoffnung auf Verbesserung verbunden sind und die geprägt sind von Unterfinanzierung und Profitlogik.
Man erklärte mir, damit meine Mutter aufstehen könne, müssten zwei männliche Pflegehelfer sie aus dem Bett heben. Das gehe nur einmal pro Woche.
Et là, j'étais pris d'exaspération, de colère. Je dis, comment c'est possible qu'on traite les personnes âgées comme ça?
Eribon ist außer sich, telefoniert, recherchiert, schreibt gleichzeitig sehr nüchtern die Szenen auf, die er in diesem so privaten Zusammenhang erlebt hat. Er liest sich ein in die Berichte über französische Altersheime, die in der Tat von skandalösen Zuständen sprechen. Doch gegen das System kommt er nicht an. Und es geht ihm auch nicht um Enthüllungsjournalismus. Er versucht, über seine eigene Geschichte die gesellschaftliche Funktion Umgang mit Alter und Bedürftigkeit zu verstehen und zum politischen Thema zu machen. So wie er das in Rückkehr nach Reims auch getan hat. Sein Weg von der rechtsextremen Unterschicht zum politisch engagierten, linken, offen homosexuellen Soziologieprofessor als politisches Analyseinstrument. Aus diesem Buch kennen wir seine Familie schon und wissen auch, wie schwer der Bruch war und wie groß der Hass.
War die soziale Gewalt und Deklassierung, die Erniedrigung, die meine Mutter ihr Leben lang erfahren hatte, im Zuge eines mysteriösen soziopsychologischen Umwandlungsprozesses, zu einer unaufhörlichen verbalen Gewalt gegen jene Menschen geworden, auf die herabzublicken sie sich im Recht fühlte?
Tod, Trauer, Gewalt, seine Familiengeschichte, die Familie als gesellschaftliche Bezugsgröße, Fragen von Generation, Klasse, Arbeit, Ritual, viele literarische Spiegelungen. All das prägt das zwischen Abstraktion und Konkretion wandernde Nachdenken in eine Arbeiterin. Und als Leserin wandert man gerne mit. Ribons Stil ist klar und unprätentiös und Sonja Finks Übersetzung erneut klug und treffend. Vor allem aber kommt dem Autor immer wieder die Wut. Bedürftige Menschen, die vereinzelt und hilflos einer mal staatlichen, mal privatwirtschaftlichen Altersverwaltung und den ihr zugestandenen Ressourcen ausgeliefert sind, sie haben keine Lobby und keine Chance, je eine zu bekommen. Nicht mal die Philosophie, so Eribons Fazit im letzten Kapitel, rechne mit einem Subjekt, das keine Zukunft mehr gestalten kann. Die Klage meiner Mutter war sehr politisch, sagt Didier Eribon hier, aber ich war ihr einziger Adressat. Und so sei er mit diesem Buch zum Sprecher all der tausenden Mütter geworden, die nachts ihre Kinder anrufen, um zu sagen, dass sie misshandelt werden. Didier Eribons Mutter starb in der Woche nach dem Umzug ins Heim. Aus seiner Sicht war es ihre Entscheidung.
Judith Heidkamp war das über Didier Eribon, eine Arbeiterin. Das ist im Surkamp Verlag erschienen. Übersetzt hat es Sonja Fink. Maren Schwarz, Inselbrut. Krimis mit regionalem Bezug sind immer gutes Geschäft, zumal in Gegenden, in denen viel Touristinnen und Touristen unterwegs sind, die in ihrer Freizeit auch gerne mal lesen. Logisch, dass auch auf der Insel Rügen gemordet wird, in Serie sogar, und das von einer Autorin, die aber ganz woanders zu Hause ist. Wolfgang Schilling, der hat sich mit ihr im Vogtland getroffen, nicht ohne vorher ihr neuestes, gerade erschienenes Buch gelesen zu haben.
Es ist Nacht auf der Insel. Eine junge Frau fotografiert. Ein Verbrechen. Die erste Tote auf Seite 10. Und man hat kaum umgeblättert, ist auch sie, die Zeugin, nicht mehr unter den Lebenden. Es wird nicht die letzte Leiche sein, die uns im Rügen-Krimi Inselbrut da präsentiert wird von Maren Schwarz, der Autorin, die die Insel kennt und liebt, aber nicht dort lebt. Sie ist rund 650 Kilometer weiter südlich zu Hause in Rodewisch im Vogtland und schreibt dort seit fast 25 Jahren Krimis.
Also das Buch, das jetzt erscheint, Inselbrut, ist mein 14. Krimi. Ich habe zur Jahrtausendwende einen ausrangierten Laptop von meinem Mann geschenkt bekommen. Und ich habe mich einfach hingesetzt und habe geschrieben. Viel Fantasie habe ich ohnehin, also schon als kleines Kind gehabt. Und dann war mein allererster Krimi, Vergeltung um jeden Preis, auch innerhalb kürzester Zeit zu Papier gebracht. Umso länger hat es dann natürlich gedauert, bevor ich einen Verlag gefunden habe.
Der erste Verlag war einer aus der Region. Der zweite, mit dem sie bis heute im Geschäft ist, hat seinen Sitz in Baden-Württemberg und steht offensichtlich auf Ostverbrechen.
Und die haben auch innerhalb kürzester Zeit Interesse bekundet, haben aber dann gesagt, wenn wir ins Geschäft kommen wollen, müsste das Buch bei ihnen in der Gegend spielen. Also sprich im Vogtland. Ich meine, wir leben ja wirklich in einer sehr schönen Gegend und von daher ist mir das auch nicht schwer gefallen. Aber allein die Vorstellung, in Krimi in der Gegend spielen zu lassen, aus der ich komme, das hat mir anfangs schon einiges Herzdrücken verursacht.
Und ehe es noch richtig Ärger mit den vogtländischen Nachbarn gab, kam die Autorin auf die Idee, ihre zweite Urlaubsheimat krimitechnisch ins Gespräch zu bringen. Jahr für Jahr zieht es sie nach Lobbe auf Rügen. Für den Gmeiner Verlag offensichtlich keine schlechte Adresse. Im Urlaub wird gern gelesen, lokale Kriminalliteratur läuft. Maren Schwarz siedelte ihre Storys also auf die Insel um, doch der bislang ihre Fälle lösende pensionierte Ermittler Henning Lüder sollte diesen Umzug nicht überleben.
Das war auch ganz kurios. Ich wollte den eigentlich gar nicht sterben lassen. Aber in dem Fall habe ich beim Schreiben einfach gemerkt, der muss jetzt in diesem Buch sterben. Und ja, und habe dann quasi den Staffelstab an die Leona weitergereicht. Und sie ist ja dann in sein Haus auf Rügen gezogen. Dort gibt es jetzt mittlerweile 5 Fälle.
Die inzwischen von der Rechtsmedizinerin Leona Pirell mit zupackender Frauenpower gelöst werden. In ihrem neuesten Fall geht es dabei nicht nur um das aktuelle, eingangs geschilderte Verbrechen, sondern eins, das mit diesem über 30 Jahre ursächlich verbunden ist. Die Spuren führen zurück bis in die DDR. Und auch wenn ihre Krimis inzwischen deutschlandweit verkauft werden, die Premierenlesung gibt Maren Schwarz traditionell für ihre vogtländische Fangemeinde.
Und ich lächze da auch danach, wenn mir dann Leser eine Rückmeldung zu meinen Büchern geben. Auch gerne Kritiken, das nehme ich alles sehr gerne auf.
Also dann meine Kurzkritik zu Inselbrut. Die knapp 300 Seiten entfalten eine Krimi-Sogwirkung, die einen das Buch schnell lesen lässt. Das eingestreute Lokalkolorit freilich wirkt mitunter etwas zu Touristenflyer-mäßig oder schnell im Netz recherchiert. Ach ja, und die mindestens viermal vorkommende Formulierung, dass die Ermittlerin bei ihren Gesprächen mit Verdächtigen lesen kann, was hinter deren Stirn abläuft, sollte sich beim nächsten Fall, der auch schon wieder zur Hälfte fertig ist, mit ein bisschen mehr Lektoratsgründlichkeit reduzieren oder ganz vermeiden lassen.
Wolfgang Schilling war das über Maren Schwarz, deren neuer Krimi Inselbrut im Gmeiner Verlag erschienen ist. Valerie Fritsch, Zitronen. Die Autorin zählt zu den wichtigsten und eigenwilligsten Stimmen in der österreichischen Literatur. Sie ist 1989 in Graz geboren, hat bisher 3 Romane veröffentlicht und Zitronen nun ist ihr 4. Ein ungeheuerlicher Fall von kindlicher Gewalterfahrung und deren Spuren steht da im Mittelpunkt. Und Angela Gutzeit hat das Buch für uns gelesen.
Gleich auf der ersten Seite von Valerie Fritschs Roman hat der Tod seinen Platz eingenommen. Zunächst nur in tierischer Gestalt. Die Katzen, so heißt es, saßen im wachsenden Gras der Dorfwiesen und warteten auf die Mäuse wie ein schöner Tod. Eine unheilverkündende Annäherung an den ersten Schauplatz des Geschehens. Ein Dorf mit Blick auf eine Berglandschaft. Überall gab es Geschichten, hinter denen man rasch die Tür zuzog, lesen wir, um dann von Fritschs allwissender Erzählinstanz hinter eine dieser Türen geführt zu werden, in die Familienhölle der Drachs. In einem verwahrlosten Haus voller Ramsch, mit dem der alkoholkranke Vater handelt, regiert die nackte Gewalt. Bei jeder Gelegenheit, oft auch willkürlich herbeigeführt, schlägt er brutal auf seinen Sohn August ein.
Das Betteln, das Schreien und Weinen, das sich winden, das entkommen wollen, gewöhnte sich das Kind bald ab. Wurde ein stummes Gefäß für die Wut, das nicht wusste, ob seine Aufgabe darin bestand, an der Luft auszuhärten oder zu zerbrechen.
Die Grausamkeiten hielten den Vater aufrecht und die Mutter, Lilli Drach, verhinderte sie nicht. Ihre Rolle sah sie in der anschließenden Tröstung.
Dem Vater fiel er in die Hände, der Mutter in die weit ausgebreiteten Arme. Die Eltern waren ein Kippbild aus Schutz und Bedrohung.
Doch auch die mütterlichen Arme entpuppen sich schließlich als grausame Falle. Als der Vater, dem in diesem Text der Vorname verweigert wird, eines Tages spurlos verschwindet und beide zunächst befreit aufatmen, schnappt die Falle zu. Lilli Drach beginnt ihr Kind mit wohldosierten Medikamenten zu vergiften. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So kann sie fortan dem immer wieder hinfälligen und bettlägerigen August ihre ganze Liebe und Fürsorge angedeihen lassen. Dieses Kippbild bis in die tiefsten Abgründe seelischer Verheerung auszuleuchten, ist Valerie Fritschs meisterhaft bewirtschaftetes Spezialgebiet. Denn auch in ihren beiden Vorgängerromanen Winters Garten und Herzklappen von Johnson & Johnson hatte sie sprachlich virtuos auf der Klaviatur des Untergangs gespielt. Ein morbider Todeshauch durchweht die Bücher der Österreicherin, gepaart mit Sätzen von geradezu biblischer Wucht. Wie in einem bösen Märchen lauert hier wie dort das Verderben. Im Roman Zitronen gibt es nur kurze Lichtblicke, wenn August mit der neuen Liebe der Mutter, dem Arzt des Dorfes, zum ersten Mal in seinem Leben in den Süden ans Meer fährt, zu den Zitronenbäumen. Für kurze Zeit geht es ihm gut. Eine zweite Chance eröffnet sich erst Jahre später, als der Arzt dem 17-Jährigen eine eigene Bleibe in einer Stadt, dem zweiten Schauplatz des Romans, verschafft. Der Mutter entkommen, begegnet er dort Ava, seiner großen Liebe. Aber die Muster wiederholen sich, unerbittlich. Keiner, so legt die Autorin nahe, kann seiner Prägung entkommen. Man kann sich in dieser verschwenderisch schönen Sprache der Valerie Fritsch verlieren, die mit einem Satz wie »Sie lebte versteckt im Faltenwurf ihrer unauffälligen Biografie« das ganze Drama einer menschlichen Existenz zu umreißen vermag. Am Ende aber ist man untergangsgesättigt froh, dieses Drama verlassen zu können. überladen mit geradezu hingebungsvoll ausgemalten Bildern des Todes und der Vergeblichkeit, ohne einen einzigen Perspektivwechsel, treiben Valerie Fritschs Figuren, in ihre jeweiligen Schicksalsbahnen gepresst, viel zu vorhersehbar ihrem Ende zu.
Angela Gutzeit, nicht so ganz zufrieden mit Valerie Fritschs Roman Zitronen, gerade im Surkamp Verlag erschienen. Es lohnt sich natürlich immer, sich selbst ein Bild zu machen. Zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse, die beginnt ja nächste Woche und Valerie Fritsch ist da zu Gast. Zu erleben etwa am Donnerstag, am 21. März, auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisat in der Glashalle. Und das um Punkt 12 Uhr. Das waren die drei der Woche. Bemerkenswerte Bücher in dieser zweiten Märzwoche. Schon ganz schön stark Richtung Buchmesse unterwegs. Ich bin Katrin Schumacher. Ich wünsche inzwischen ein paar wunderbare Sonnenstrahlen auf die Buchseiten. Ahoi!